Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir befinden uns mittlerweile im dritten Teil unserer kleinen Erste-Klasse-Serie. Und lass uns doch mal einen kleinen Blick auf die vergangenen Folgen werfen. Falls jemand hier gerade einsteigt, was haben wir uns bisher angeguckt?
Genau, also für alle, die die ersten Folgen noch nicht gehört haben, würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit Teil 1 zu starten, anschließend mit Teil 2 und dann mit der jetzigen Folge, also mit Teil 3. In Teil 1 ging es dann zeitlich von der Zusage bis zum ersten Schultag, also in diesem Tag haben wir darüber gesprochen, welche Aufgaben eine Klassenleitung wirklich hat und was bereits vor dem ersten Schultag vorbereitet werden sollte. Also es geht um die Rolle einer Klassenleitung in Klasse 1, was vor den Sommerferien erledigt werden sollte, Informationen über die zukünftige Klasse gesammelt werden, Lehrwerke, Material auswählen, Klassenraumplan, der nullte Elternabend, die Einschulung, den Klassenraum selbst irgendwie gestalten, vorbereiten, die vorbereitete Lernumgebung, Materialorganisation, Beschriftung und so weiter und so fort. Im zweiten Teil ging es dann um die ersten Wochen und darum, die ersten Wochen dann tatsächlich erfolgreich zu gestalten. In diesem Teil ging es dann um die praktische Arbeit im Klassenraum und darum, wie Selbstständigkeit von Anfang an aufgebaut werden kann. Inhaltlich dann ging es genauer gesagt um Visualisierung und warum der Effekt dann so wichtig ist und so relevant ist in der ersten Klasse. Tagestransparenz, Orientierung schaffen, Regeln sichtbar machen, Lautstärke visualisieren, Helfersysteme, wichtige Systeme in der ersten Klasse, also allgemein wie Ankommensystem, Helfersystem, Materialsystem, Ablagesystem und so weiter und so fort. Dann haben wir die wichtigsten Routinen in Klasse 1 besprochen, die ersten, 14 Schultage nochmal geplant gemeinsam, die Klassenführung noch einmal thematisiert und weitere Signale und Rituale quasi zu Ende gesprochen.
Genau, und heute im dritten Teil wollen wir uns Dingen widmen, die vielleicht nicht in der Ausbildung unbedingt drankommen, die vielleicht auch nicht in Lehrwerken stehen, aber die ja eigentlich recht wichtig sind, um zu entscheiden, ob das Schuljahr, was vor einem liegt, entspannt wird oder vielleicht doch eher stressig. Und sind das für Themen?
Tatsächlich, Steffen, heute unterhalten wir uns über Sachen, die in der Ausbildung ja wenig thematisiert werden. Also so Sachen, die wirklich auch nicht im Lehrwerk stehen. Dinge, die einfach wirklich entscheiden, ob die Klassenleitung dieses Jahr irgendwie entspannt wird oder wirklich tagtäglich irgendwie Stress verursacht. Also heute geht es hauptsächlich um Eltern, um Konflikte, um Notfälle, um Dokumentation, um Fehler, die passieren, aber sich möglicherweise vermeiden lassen. Da werde ich irgendwie wieder mal ein bisschen persönlich werden. Das sind Fehler, die ich womöglich selber gemacht habe und darüber müssen wir reden. Es kann nicht sein, dass darüber einfach zu wenig gesprochen wird und die Fehler sich irgendwie wiederholen bei jeder Person, bis man es gelernt hat. Also heute gucken wir mal und ich hoffe, dass es damit irgendwie viel geholfen ist, einfach kleine Aha-Momente irgendwie entstehen und die zum Nachdenken tatsächlich dann anregen.
Dann lass uns mal ins Thema einsteigen und als erstes über den Punkt Eltern sprechen. Wenn ich so höre, warum Leute gerne Lehrer werden wollen, also Lehrer als Berufswunsch haben, ist es oft, ich arbeite gerne mit Kindern oder möchte gerne mit Kindern zusammenarbeiten. Aber eigentlich ist dem ja nicht so, oder?
Nee, tatsächlich. Also nur zur Hälfte. Also die Aussage stimmt ja nur zur Hälfte. Die andere Hälfte sind die Eltern. Und je früher man es versteht, umso leichter wird auch vieles. Die erste Klasse besteht dann tatsächlich aus, sagen wir mal, 25 Kindern. Und dann hat man 50 Elternteile. Man hat Großeltern, man hat irgendwie Schulpersonal, Hort, sonstige Betreuung bei den Kindern, Therapie, Fachpersonal, Lehrkräfte, die in der Klasse sind und so weiter und so fort. Man arbeitet also in einem ganzen Netzwerk und das muss einem bewusst sein. Man ist nicht allein.
Also hinter jedem Kind stehen nochmal jede Menge weitere Personen, die es auch zu berücksichtigen gilt und die man auch mit abholen muss. Also wir hatten ja bisher gesprochen, wie wir die Kinder an die Schule gewöhnen, wie man Systeme aufbaut, und ähnlich muss man das eigentlich auch mit den Eltern dann machen. Das ist sozusagen das, was du damit sagen willst. Was sind denn die Bedürfnisse der Eltern? Also bei den Kindern hatten wir gesagt, die brauchen Orientierung, die brauchen Sicherheit, die brauchen die Systeme. Was brauchen die Eltern?
Ähnlich wie bei den Kindern tatsächlich. Also die Eltern brauchen auf jeden Fall Sicherheit. Ist mein Kind hier gut aufgehoben? Die brauchen Orientierung. Wie läuft denn eigentlich Schule? Und sie brauchen Transparenz. Was wird tatsächlich dann erwartet? Und deshalb kommuniziere ich von Anfang an lieber etwas mehr als zu wenig.
Bei der Transparenz, was wird erwartet? Damit meinst du einmal, was wird von den Kindern erwartet, aber auch dann, was von den Eltern erwartet wird?
Genau, was ist denn die Mitarbeit der Eltern? Also was erwarte ich denn von denen? Was sollen sie leisten und was ist nicht deren Job? Also bei den Hausaufgaben zum Beispiel ist es ja so, die sollen keine Machtkämpfe zu Hause ausüben. Die sollen vielleicht am Anfang möglichst irgendwie daran erinnern, unterstützen irgendwie, wenn es gewünscht ist seitens des Kindes. Wenn es aber zu Theater führt zu Hause, dann sind sie dafür nicht mehr zuständig, sondern dann ist der Satz, den sie ja aussprechen sollen, dann musst du es morgen mit Frau Dieter klären, und spätestens da setzen sich dann die Kinder wieder hin. Also die Kinder, den Eltern muss klar sein, was von denen erwartet wird und was ist nicht deren Job.
Also wichtig, diesen goldenen Mittelweg zu finden, einmal nicht dieses Überbehüten, dass man die TÜ gemeinsam am Küchentisch macht und eigentlich eher die Eltern dann rechnen, weil es dann nicht schnell genug geht, aber genauso irgendwie die Kinder begleiten und die dran erinnern, Dinge zu machen. Dann, wie du gesagt hast, einmal kein Machtkampf, aber sozusagen dem Kind auch zeigen, dass sie Interesse an der Schule haben.
Genau, die Eltern sollen einfach dabei unterstützen, die Strukturen, die wir in der Schule aufbauen, zu Hause weiterzuführen. Dass es irgendwie diese Routine halt gibt. Und die signalisieren eure Bereitschaft, die sind bereit, irgendwie zu unterstützen, Impulse zu geben, daran zu erinnern, dass es die Hausaufgaben gibt und. Die sind aber nicht dafür da, irgendwie Machtkämpfe irgendwie zu Hause auszuüben. Und die sind auch nicht dafür da, die Hausaufgaben des Kindes in Form von Plakatgestaltung oder sonst was für das Kind zu erledigen. Das ist nicht deren Job.
Wie sieht es denn aus mit der Kommunikation? Also wie kommunizierst du mit den Eltern? Welche Regeln setzt du da auf? Wie funktioniert das?
Ja, Kommunikationsregeln sind echt wichtig. Und es ist tatsächlich ein Punkt, was oft beim Kennenlernen mit den Eltern vergessen wird. Also die Eltern müssen ganz genau wissen, wie erreiche ich die Lehrkraft? Wann erreiche ich die Lehrkraft? Wann bekomme ich eine Antwort? Wann kann ich mit einer Antwort rechnen? Wann ist das irgendwie überhaupt denkbar? Welche Dinge gehören in einer E-Mail und was gehört sich nicht? Das ist auch irgendwie wichtig. Und ein Satz, beziehungsweise was ich ziemlich früh kommuniziere, und das habe ich beim ersten oder beim nullten Elternabend auf jeden Fall gemacht, weil die Eltern eine E-Mail um 22 Uhr schreiben, können sie nicht um 22.15 Uhr mit einer Antwort von mir rechnen. Funktioniert nicht. Und es mag irgendwie für manche überraschend sein, aber manche Eltern erwarten das tatsächlich. Und ich bin ein sehr klarer Mensch in meiner Kommunikation. Ich hatte dieses Jahr auch den Fall, dass die Eltern mehrmals innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel geschrieben haben und auf eine Antwort irgendwie bestanden haben. Und meine einzige Antwort auf diese E-Mail war, dass ein mehrmaliges Schreiben innerhalb von 24 Stunden nicht notwendig ist. Also, und dass ich Zeit habe zum Nachdenken und manchmal auch Zeit brauche, um eine fundierte Antwort zurückzugeben. Und weil die Eltern um Mitternacht irgendwie schreiben, heißt es nicht, dass sie um 7 Uhr früh am nächsten Tag eine Antwort von mir bekommen. Und das muss klar kommuniziert werden. Hat man es einmal klar formuliert, dann treten meistens dann diese Probleme nicht auf.
Dazu hatten wir ja auch mal eine Folge, glaube ich, gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, dass Schule kein Dienstleister ist. Da genau. haben wir das, glaube ich, auch thematisiert. Wer sich dafür also nochmal tiefergehend interessiert, genau. sollte aber da nochmal nachhören.
Das Thema ist echt wichtig und für viele klingt das tatsächlich selbstverständlich, aber es ist es leider nicht im Schulbereich. Also es gibt wirklich Erwartungen, woher auch immer die kommen. Da ist es wirklich günstig, dass man da, wo noch keine Konflikte entstanden sind, diese tatsächlich im Vorfeld bespricht, damit es nicht danach noch irgendwie schwieriger ist zum Beispiel. Also es ist wichtig, dass die Eltern wissen, wie erreiche ich die Lehrkraft, wann. Mir ist wichtig, dass die zum Beispiel auch, wenn sie eine E-Mail schreiben, weil sie sauer sind, dass sie nicht sofort schreiben oder sofort verschicken, sondern sich die E-Mail am nächsten Tag nochmal durchlesen, um sicher zu sein, dass sie sich nicht im Ton vergriffen haben, zum Beispiel. Und das bespreche ich beim 0. Elternabend tatsächlich auch. Und da haben viele dabei auch gelächelt, weil das betrifft alle. Manchmal ist man sauer, man tippt irgendwas und ehe man es verschickt, sollte man drüber schlafen. Und genauso habe ich es auch gesagt. Genauso habe ich noch gesagt, dass ich mehrere Tage Zeit habe, um eine E-Mail zu antworten, dass auch ich irgendwie Dienstzeiten habe, dass ich arbeite nicht 24 Stunden am Stück. Wenn Sie zügig innerhalb irgendwie von wenigen Stunden eine Antwort auf eine E-Mail bekommen, dann können Sie sich freuen. Das ist irgendwie eine Ausnahme, das ist nicht der Standard. Ich bin bemüht, so schnell wie möglich zu antworten, aber ich muss nicht immer sofort antworten.
Da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es auch in der Die Schule ist kein Dienstleister-Folge ist. Das Ganze ist auch wichtig für den Lehrer an sich, um da auch so ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen. Also da hatten wir, glaube ich, dann gesagt, man sollte sich feste Zeiten nehmen, wann man die E-Mails abruft. Man sollte also nicht auf seinem Handy seine Dienst-E-Mails haben, womöglich dann noch mit einem Signalton, wenn eine E-Mail reinkommt. Und manchmal sollte man das, was du den Eltern empfiehlst, auch als Lehrer machen, dass man die E-Mail einfach vorschreibt, weil du gesagt hast, wenn man die E-Mail nicht schreibt, trägt man das im Kopf mit rum. Aber sobald man Dinge auf Papier gebracht hat, auch wenn man es noch nicht abgeschickt hat, aber ist es erstmal raus und dann vielleicht auch die E-Mail einfach einen Tag später abschicken, gar nicht mal, um nochmal den Ton oder so zu prüfen, sondern auch, um ja nicht zu früh zu antworten einfach, sondern einfach ein bisschen Zeit ins Land vergehen zu lassen und ja, vielleicht so ein bisschen auch die Situation sich beruhigen zu lassen.
Genau. Also zum einen, man gewinnt dann Zeit, kann die E-Mail auch irgendwie nochmal durchlesen und manchmal ist der Ton auch nicht ganz irgendwie angebracht. An der Stelle würde ich die KI auch empfehlen, die E-Mail durch die KI nochmal jagen zu lassen und um eine Umformulierung mit freundlichem Ton zum Beispiel oder sanfterem Ton wünschen zum Beispiel. Man kann aber auch E-Mails terminieren, das heißt, man kann sie schreiben, dann ist es raus aus dem Kopf und die E-Mails gehen automatisch irgendwie am nächsten Tag um 7 zum Beispiel. Das mache ich ganz oft. Oder wenn man es nicht so machen möchte, man kann die E-Mail vorschreiben, als Entwurf einfach speichern, am nächsten Morgen irgendwie vor der Schule, nach der Schule, wann man das möchte, tatsächlich dann einfach auf Senden klicken. Und dann hat man es schon schriftlich irgendwie, es ist raus aus dem Kopf und trotzdem hatte man noch Zeit und dann hat man nicht zu schnell geantwortet, um irgendwie dieses Training-Effekt irgendwie nicht zu haben. Also es gibt viele Wege, was man vermeiden sollte, wäre wirklich irgendwie eine ständige Erreichbarkeit irgendwie zu gewährleisten. Das ist gar nicht gewöhnt vom Dienst her, das ist auch irgendwie allgemein. Also es gibt viele große AGs mittlerweile in Deutschland, die bei den Managern auch ab 18 Uhr die E-Mail-Funktion irgendwie ausschalten, damit sie selber irgendwie runterkommen. Und da sollten wir Lehrkräfte irgendwie dem Beispiel auf jeden Fall folgen und auf unsere Gesundheit irgendwie achten. Also wir müssen nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche irgendwie erreichbar sein. Ist gar nicht gefordert.
Dann denke ich, auch darüber hatten wir schon mal eine Folge gemacht, ist die Sichtweise auch recht wichtig, wie du über die Zusammenarbeit mit den Eltern denkst. Also dein Ansatz ist ja, dass Eltern und Lehrer ein Team sind und beide das Ziel haben, ja, die Entwicklung des Kindes zu fördern. Wie vermittelst du diesen Teamgedanken und hast du da noch weitere Regeln, die du den Eltern mit an die Hand gibst?
Das vermittle ich schon ziemlich früh, nämlich irgendwie auch dieses Jahr wieder beim 0. Elternabend. Also solange das Kind merkt, Eltern und Schule sind ein Team und es gibt dazwischen keinen Platz und kein Durchkommen, dann ist die Zusammenarbeit mit dem Kind eigentlich relativ easy und gesichert. Fängt es an zu bröckeln, dann wird es irgendwie schwierig, denn das Kind kann sich erstmal sozial, emotional schwer entscheiden, im Zweifelsfall eher für die Eltern. Man ist da in diesem Zwiespalt, man möchte nicht den Eltern in den Rücken fallen. Und deswegen werden sich die Kinder schwer tun, irgendwie sich für die Lehrkraft zu entscheiden. Tatsächlich aber, das muss man kommuniziert haben. Das müssen die Eltern irgendwie verstehen.
Und da zählen auch solche Sachen dazu, wenn man jetzt am Abendbrottisch sitzt und die Eltern der Meinung sind, Frau Deter ist doof, aber man hat keine Ahnung, sollen sie das gerne denken und unter sich vielleicht auch so formulieren, aber nicht vor dem Kind.
Es ist nicht für die Ohren des Kindes bestimmt und ich habe gesagt, wir können uns alles sagen. Das heißt, sie können mit mir irgendwie einen Termin vereinbaren und wir treffen uns. Und wir können uns alles sagen auf den Ton und es zu achten. Das habe ich aber genauso kommuniziert. Das ist mir total wichtig. Sie werden von mir einen respektvollen Umgang bekommen. Das erwarte ich und die Kinder ebenso. Also ich bin kein Schreihals, ich habe noch nie geschrien. Ich werde nicht laut, ich respektiere, ich rede freundlich, ich rede ruhig. Ich bin selten aufgebracht. Das erwarte ich aber für meinen Partner gegenüber irgendwie genauso. Also genauso möchte ich behandelt werden. Und ich bin mir auch nicht zu schade, irgendwie das auch einzufordern, wenn es mir im Gespräch zu bunt wird tatsächlich. Also ist mir wichtig. Wichtig ist aber auch irgendwie, dass man sich bei den Eltern oder mit den Eltern, dass der Kontakt nicht nur da besteht, wenn es dann schwierig ist. Also man sollte wirklich Kontakt pflegen, regelmäßigen Kontakt pflegen und auch eine Rückmeldung geben und auch mal was Positives berichten. Dann ist dieser Kontakt zur Lehrkraft nicht nur mit Negativen behaftet, sondern wirklich auch grundsätzlich geht es dann um die Lernentwicklung des Kindes und die ist mal irgendwie schwierig und mal positiv. Und das sollte in beiden Richtungen irgendwie gehen, dass man das irgendwie rückmeldet. Also damit die Eltern nicht das Gefühl haben, die meldet sich nur, wenn es Stress gibt.
Also nicht nur Konflikte mit den Eltern austragen, sondern auch einfach schöne Momente
teilen. Schöne Momente irgendwie, genau. Und wer sich nur meldet, wenn wirklich was schief läuft, der verschenkt echt eine große Chance mit den Eltern. Weil, dann ist die Schule nur mit Negativen irgendwie verbunden. Das ist schade.
Wollen wir dann mal von den Eltern wieder auf die Kinder zurückkommen? Wir hatten ja in Teil 2 die ganzen Systeme und Orientierung besprochen, die du den Kindern mit an die Hand gibst, dass sie gut in der Schule ankommen. Aber das funktioniert nicht bei allen Kindern. Also manche Kinder brauchen länger, um in der Schule anzukommen. Und das Ganze äußert sich dann wahrscheinlich durch verschiedenes Verhalten. Kannst du da mal Beispiele nennen, welches Verhalten du beobachtest bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, in der Schule anzukommen? Und wie kann man da nochmal gezielter helfen?
Fallbeispiel Nummer 1 wäre zum Beispiel, ein Kind weint. Das ist in der ersten Klasse, vor allem am Anfang des Schuljahres, irgendwie oft ein Thema. Und dann nützt es nichts, irgendwie zu diskutieren, zu überreden, zu belehren, sauer zu werden, zu ermahnen. Also das ist sinnlos, Energie kostet Energie, also kann man sich eigentlich sparen. Der Weg führt dahin, man versucht zu verstehen, warum dieses Kind weint. Also das Warum muss geklärt werden, denn anhand dessen kann ich dann agieren. Irgendwie das Kind weigert sich nicht nur, sondern es weint und man weint nicht, weil das so viel Spaß macht. Das muss klar sein. weint das Kind, meistens sind sie überfordert in dem Moment irgendwie. Das heißt, irgendein Übergang ist nicht geglückt irgendwie für dieses Kind und dann muss man zurückrudern und gucken, wo haben wir das Kind verloren irgendwie. Und dann nochmal den Übergang durchgehen und mit dem Kind irgendwie die Schritte durchgehen, vielleicht an der Tafel, was ist da gefordert, was musst du machen, was bedeutet dieses Piktogramm und zum Beispiel. An der Stelle muss man wirklich auch die Beziehung ein bisschen intensivieren. Man sollte kleine Schritte irgendwie für dieses Kind gestalten, die wirklich irgendwie machbar sind. Also kleine Schritte vereinbaren, Zeit und Raum auch geben, dass das Kind sich beruhigen kann und einfach gucken, wie man den Wiedereinstieg irgendwie geschmeidig gestalten kann.
Hm. Ich habe meine Kinder die ersten Jahre immer zur Schule gebracht morgens. Und jedes Mal, wenn eine erste Klasse eingeschult wurde, gab es mindestens 3-4 Kinder, wo man die ersten, sag ich mal, 1-2 Wochen Dramen am Schulhofstor gesehen hat. Wie geht man damit um, wenn Kinder sich partout nicht von ihren Eltern trennen können?
Meistens sind die Kinder nicht wirklich das Problem, sondern die Eltern sind das Problem, denn die Eltern können sich selber nicht trennen. Und das spüren die Kinder. Und dementsprechend schaffen sie es nicht, sich zu lösen. Die sind wieder im Zwiespalt. Ich freue mich auf die Schule und das, was kommt und meine Freunde. Aber meine Eltern oder meine Mutter, mein Vater ist gerade traurig und ich will nicht irgendwie, die Gefühle meiner Eltern, also unterschwellig ist dieses Gefühl, ich will niemanden verletzen und deswegen bleibe ich lieber da. Auch das bespreche ich beim 9. Elternabend tatsächlich auch und wir gestalten die Trennung zügig. Also, und das habe ich auch wirklich so wortwörtlich gesagt. Sie trennen sich bitte irgendwie an der Tür spätestens irgendwie zügig. Und wenn sie weinen müssen, das machen sie dann später im Auto. Hm. Es wurde darüber gelacht, aber
manchen Eltern ist vielleicht das Lachen auch ein bisschen im Halse dann stecken geblieben.
Naja, ich glaube, manche haben sich ertappt gefühlt tatsächlich. Es ist hart und das verstehe ich. Und ich habe selber meine Kinder eingeschult. Ich weiß ja auch, wer sich anfühlt. Und wenn ich aber den Kindern so signalisiere, okay, bleib noch kurz bei mir, weil ich mich noch nicht trennen kann und ich habe Angst, was dir alles noch heute passieren wird, und dann ist es noch schwieriger für die Kinder. Deswegen kurz und schmerzlos am Morgen alles Gute wünschen, reinschubsen und weg und dann um die Ecke gehen und da irgendwie kurz weinen. Dann ist es irgendwie kein Drama und dann im Umgang mit den Kindern einfach auch kein Drama draus machen, keine Bewertung, auch nicht sauer sein, nicht zu fordernd irgendwie, einfach einen Einstieg irgendwie anbieten. Meistens sage ich, okay, je nachdem, wie das Kind so drauf ist, meistens brauche ich dann Unterstützung und dann frage ich, ob wir vielleicht zusammen reingehen könnten, um das und das irgendwie zu klären. Also wenn die Kinder dann eine Aufgabe bekommen, sind sie dann eher geneigt, irgendwie mit einem zu kommen und dann gehen wir da Hand in Hand irgendwie rein und dann ist die Sache irgendwie eigentlich geklärt.
Also zeigst du im Endeffekt bewusst Schwäche dem Kind gegenüber, ja, um ihm zu vermitteln, du bist nicht alleine, mir geht's genauso. Und bietet dann halt an, diese Schwäche gemeinsam durchzustehen.
Genau. Also entweder so, es ist immer irgendwie abhängig vom Kind irgendwie. Also bei manchen, die haben wirklich den Willen, irgendwie zu helfen. Dann suche ich irgendwie eine Aufgabe, wo sie mir tatsächlich helfen können. Ich erkläre irgendwie, dass ich folgendes Problem habe, entweder Zeitproblem, das habe ich noch nicht fertig, das und das. Oder wir müssen gucken irgendwie, ob alle Kinder schon irgendwie bereit sind. Bei den Mädels geht es dann vielleicht um Kleidung. Ach, die haben heute was Tolles an. Lass uns dann im Klassenraum das nochmal weiter besprechen. Also ich gucke immer irgendwo, wo ich das Kind abholen kann, um sicherzustellen, es kommt mit mir einfach, ohne dass ich an dem Kind zehren muss. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Hm. Sodass das Kind irgendwie geneigt ist, mit mir zu kommen. Und bisher passiert es eigentlich immer.
Hm. Dann gibt es auch Kinder, die eingeschult werden und vielleicht auch aus Überforderung, aber wirst du wahrscheinlich gleich mehr zu sagen, erstmal alles verweigern und in dem Sinne noch nicht richtig angekommen sind. Wie gehst du damit um?
Naja, auch da sollte man einfach keine Machtkämpfe irgendwie beginnen. Zwar sollte man beobachten, verstehen, irgendwie gucken, wo der Schuh drückt. Auch da irgendwie einen sanften Einstieg irgendwie anbieten, kleine Schritte vereinbaren, beobachten, immer wieder eine Rückmeldung geben, irgendwie ich sehe, was du gemacht hast, irgendwie denkst, also immer in kleinen Schritten im Gespräch bleiben und ohne Stress irgendwie aufzubauen, sondern wirklich an der Beziehung erst einmal arbeiten, dass Vertrauen da ist, damit man auch Zeit hat zu verstehen, warum weigert sich das Kind. Also es weigert sich irgendwie kein Kind einfach mal so. Und dann muss man dem Ganzen auf den Grund gehen und verstehen, warum das so ist. Und dann kann man nach Lösungen irgendwie suchen und finden.
Gibt es noch andere, ich nenne es mal Klassiker, die so in ersten Klassen häufig auftreten, die wir noch nicht besprochen haben?
Ein Kind, was einpullert zum Beispiel, kommt auch öfters mal vor. Also an der Stelle für alle Lehrkräfte, die zum ersten Mal eine erste Klasse einschulen werden, wäre eine kleine Tüte mit Wechselwäsche dringend einzuplanen. Entweder man sagt es den Eltern beim Noten-Elternabend, dass da auf jeden Fall am Anfang Wechselwäsche dabei sein sollte, oder man hat selber irgendwie eine kleine Tüte mit. Zum Ausleihen zum Beispiel, auch das kommt vor, dass die Kinder so aufgeregt sind, nicht sofort irgendwie schalten, dass sie auf Toilette müssen, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen. Im schlimmsten Fall passiert das im Klassenraum, und es ist mir tatsächlich einmal passiert, das Kind sollte in der Gruppe eine Präsentation halten und konnte sich halt nicht entscheiden, Präsentation halten oder Toilette irgendwie. Es hat mit mir auch gar nicht gesprochen, ich habe es auch gar nicht irgendwie mitbekommen in dem Sinne. Und dann stand das Kind dann mit ihrer Gruppe an der Tafel, und das ist schon ewig her, also ist fast irgendwie 8 Jahre her oder so, aber das prägt. Und auf einmal hat das Kind eingepullert. Also das kommt vor, die Kinder vergessen es, die schaffen es nicht irgendwie rechtzeitig, können die Wege noch nicht ganz irgendwie evaluieren, wie lange sie für was irgendwie brauchen, und ehe sie sich versehen, ist es schon passiert oder es ist knapp und dann ist es günstig und man hat Wechselwäsche. In meinem Fall war es ja so, dann wurde die Präsentation irgendwie kurz unterbrochen, das Kind habe ich mit einer Freundin auf Toilette geschickt, ich habe Wäsche mitgegeben, das Kind hat sich umgezogen, in der Zwischenzeit haben wir den Klassenraum sauber gemacht, dann habe ich mit der Klasse kurz gesprochen, welches Verhalten ich mir wünsche, wenn dieses Kind irgendwie nochmal zu uns kommt, dass dazu keine Sprüche kommen, also das war eine gemischte Klasse, Klasse 1, 2 und 3 zusammen. Dass wir aber auch nicht irgendwie das Kind bemitleiden und sagen, oh, das ist nicht schlimm, sondern mein Weg war damals irgendwie so zu tun, als wäre eigentlich nichts passiert.
Als ob nichts Schlimmes war.
Es war nicht schlimm, es ist irgendwie was passiert, das haben wir jetzt behoben und die Welt geht nicht runter, wir machen einfach weiter. Und das Kind war danach in der Lage, die Präsentation weiterzumachen mit ihrer Gruppe, war super. Die Eltern hatte ich danach noch informiert, damit sie Bescheid wissen, falls abends noch irgendwie was kommt von dem Kind. Aber dem war auch nicht. Die haben sich sogar danach auch bedankt für den Umgang. Also das ist alles so ohne großes Drama quasi war. Aber das war echt einprägsam. Also das hatte ich nur einmal. Also es passiert. Und darauf sollte man irgendwie vorbereitet sein.
Die Geschichte ist auch ein guter Übergang zu dem nächsten Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Wir hatten jetzt die Konflikte, die sozusagen die Kinder mit sich selbst ausfechten. Und jetzt würde ich gerne mit dir die Konflikte zwischen den Kindern mehr angucken. Und für den Einstieg würde ich gerne nochmal deine Mentorin zitieren, die ja gesagt hat, wenn das Soziale nicht stimmt, dann ist an Fachunterricht nicht zu denken. Wie sieht es denn aus bei einer ersten Klasse? Manche kennen sich vielleicht aus dem Kindergarten, das heißt, da kommen vielleicht Konflikte schon mit in die erste Klasse, von denen du noch gar nicht weißt. Manche entstehen vielleicht neu. Was sind so typische Konflikte in der ersten Klasse? Worauf müsste man sich vorbereiten? Und wie geht man mit den Sachen um?
Genau, also viele denken, in der ersten Klasse geht es sofort ums Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber tatsächlich in den ersten Wochen und Monaten vor allem geht es darum, die Kinder an das System Schule irgendwie zu gewöhnen und auf ein Niveau zu bringen sozusagen. Und dann geht es noch um das Zusammenleben. Und viele Kinder kennen sie vielleicht, weil sie aus einer Kita kommen. Bei mir in der Klasse nächstes Jahr wird es so sein, es sind mehrere irgendwie Kitas, die zusammenkommen. Das heißt, die Kinder kennen sich zum Beispiel gar nicht. Oder
du hast halt Grüppchen, also du hast genau, dann von den 25...
Ich habe aber welche, die zugezogen sind, das heißt, die kennen gar keinen zum Beispiel. Hat sich auch beim Kennenlernen-Tag quasi rausgestalisiert. Und dann ist es halt schwierig für diese Kinder irgendwie reinzukommen und da erste Freundschaften zu schließen. Also das muss man im Kopf haben. Dann hat man Konflikte irgendwie. Das ist aber mein Freund, den kenne ich schon viel länger. Du darfst halt nicht mitspielen, bla bla. Oder ich war zuerst da, ich fange zuerst an oder ich habe zuerst angefangen. Und das sind halt Konflikte, die sind halt normal. Die muss man irgendwie lösen. Die gehören halt dazu. Und das ist an sich keine Störung, sondern wirklich ja, Lernstoff, den wir irgendwie zum Lernen brauchen, um diese soziale Komponente der Schule irgendwie zu lernen. Weil dieses soziale Miteinander, was wir in den Schulen üben, ist halt ein Basis, was die Kinder im späteren Leben brauchen werden. Und wenn wir das nicht geübt haben, diese Konflikte zu lösen, dann wird es irgendwie problematisch. Und mit Konflikt lösen meine ich nicht, okay, ihr habt euch irgendwie beide Fehlverhalten oder wie auch immer, gebt euch die Hand und entschuldigt euch und dann ist die Sache geklärt. Also das ist keine Konfliktlösung. Welcher Mensch im Erwachsenenalter würde irgendwie seinem Mitmenschen irgendwie sagen, okay, du hast dich fehlverhalten, lass uns die Hand geben und wir vergessen das. Irgendwie. So klärt man keine Konflikte. Aber in den Schulen ist es gang und gäbe. Also wirklich, viele Sätze sind immer so, entschuldige dich, okay, kannst du die Entschuldigung annehmen, okay, gebt euch die Hand, okay, jetzt können alle wieder in ihren Klassen.
Jetzt habt ihr euch alle wieder lieb.
So, und so funktioniert es nicht, also man sollte schon überlegen, okay, wie sollen Konflikte tatsächlich gelöst werden, aber nicht so.
Okay, finde ich es ein spannender Gedanke, was du ja mehr oder weniger sagst, ist, neben dem Fachunterricht findet vor allen Dingen in den ersten Klassen nochmal so ein paralleler Unterricht statt, in dem es um Gemeinschaft und Konflikte, um Zusammenleben geht. Und das Ganze fächerübergreifend.
Genau, und das, also klare Regeln sollen etabliert werden. Der Umgang muss immer wieder irgendwie thematisiert werden. Also welcher Umgang ist denn in einer Gesellschaft wünschenswert. Also das ist enorm wichtig, denn da müssen wir einen Konsens finden. Nicht jeder ist der Meinung irgendwie, dass man immer freundlich miteinander umgehen sollte. Zum Beispiel, es wird nicht von zu Hause aus irgendwie nicht immer so vorgelebt. Und das muss in der Schule, das ist erwünscht und das wünschen wir uns dringend. Das muss irgendwie aber auch klar kommuniziert werden. Also es müssen Gespräche stattfinden, es muss ein Klassenrat stattfinden. Wir müssen Lehrkräfte irgendwie Vorbilder sein. Also es geht nicht, dass wir irgendwie die ganze Zeit schimpfen, irgendwie fordernd sind, weder Bitte noch Danke sagen, mit den Kollegen auch auf dem Flur irgendwie schimpfen, einen Ton an den Tag legen, was überhaupt nicht angebracht ist, aber von den Kindern erwarten, dass sie das irgendwie trotzdem irgendwie machen. Also wir müssen als Lehrkraft wirklich ein Beispiel, ein Vorbild sein und das gehört dazu. Und das müssen wir vorleben. Wenn wir es nicht vorleben und wir müssen es aber auch wirklich so vorleben, dass es irgendwie glaubwürdig ist. Also ich hatte mal eine Kollegin, sie hat so gesprochen und Sachen gesagt, das hat ihr kein Mensch abgekauft.
Also es von war der so, Tonalität
her? Von der Tonalität, von der Stimme her, von der Betonung, von so wie sie vom Charakter war, wie man sie so wahrgenommen hat, in vielen Situationen, die unbeobachtet waren vielleicht. Also es muss schon glaubwürdig sein, wenn man es nicht irgendwie abkaufen kann. Die Kinder sind nicht dumm. Also wenn die Lehrkraft im Klassenraum irgendwie nur schimpft und wenig wertschätzend ist, irgendwie im Gespräch, aber auf dem Flur zum Beispiel, wo eine andere Lehrkraft dabei ist, äußerst freundlich sich äußert und. Also die Kinder lassen sich auch nicht verarschen. Ja. Also muss man auch sagen. Also bitte seid ein Vorbild irgendwie und meint auch, was ihr tatsächlich sagt und vorlebt. Und dann seid ihr wirklich glaubwürdig.
Und da geht es ja nicht darum, fehlerfrei zu sein und der Supermensch zu sein. Also da geht's nicht, also man gesteht dem Lehrer ja auch Fehler ein. Wir sind auch nur
Menschen, genau. Sage ich den Kindern auch, wenn ich mal, also manchmal hat man was vorbereitet, man hat die Korrektur und da hat man in der Korrektur irgendwie einen Fehler, das passiert. Hm. Und ich sage den Kindern, also mein Satz ist immer, wer nichts tut, macht keinen Fehler. Hm. So, und die Kinder verstehen den Satz ziemlich gut und dadurch, dass ich viel Material selbst gestalte, passiert, dass ich mal Fehler mache. Ich bin auch nur ein Mensch, sage ich irgendwie in der Schule wie im Seminar genauso. Und ich habe auch mal die Frage gestellt, Kinder, also was ist euch lieber? Selbst in Büchern gibt es Fehler und Heften irgendwie von Verlag. Also wenn es irgendwie gewünscht ist, dass wir gar keinen Fehler haben, dann sollen wir eher mit den Heften arbeiten wahrscheinlich, weil die haben möglicherweise weniger Fehler, sind weniger fehleranfällig als Sachen, die man selbst gemacht hat. Aber den Kindern ist durchaus bewusst, dass das, was die Lehrkraft für sie selbst gestaltet hat, irgendwie deutlich besser ist irgendwie für die und dass es auch schöner und ansprechender ist und. Also den Kindern wird klar und wir haben eine gesunde Fehlerkultur, die leben wir dann auch vor. Und ich sage es auch, wer nichts macht, macht keinen Fehler. Ich bin ein Mensch, es tut mir leid, lass uns korrigieren. Hm. Wenn ich einen Rechenfehler habe, hier ist der Taschenrechner, rechne noch nach. Und schreib die richtige Antwort drauf. Also, und wir killern auch nicht und wir streichen einfach die Fehler, meine Fehler ebenso. Wir streichen einmal durch und schreiben die richtige Antwort drauf und dann ist die Welt in Ordnung. Es ist nichts, wofür wir uns schämen sollen. Im Gegenteil, wenn wir irgendwie kleine Macken haben und zeigen, okay, wir machen es auch nicht alles perfekt, dann sind wir glaubwürdig für die Kinder und das ist halt wichtig.
Ich würde gerne nochmal auf die Konflikte zwischen Kindern zurückkommen, weil du ja gesagt hast, man soll nicht einfach nur die Hand reichen lassen und dann ist die Sache erledigt. Uns wird ja oft, oder ein Feedback, was wir von Hörern erhalten, ist, wir sollen auch immer praxisnah sein. Deswegen würde ich da gern mit dir nochmal vielleicht ein Beispiel kurz durchsprechen. Du hast Hofaufsicht, da sind zwei Schüler, die du nicht kennst, also sprich aus anderen Klassen. Du siehst, der eine schubst den anderen, du gehst hin, fragst, warum hast du ihn geschubst und der sagt, ja, der hat mich beleidigt. Wie ist so ein Konflikt, wo man nicht weiß, wer hat begonnen, man kennt die Kinder vielleicht gar nicht so, weil man die nicht im Unterricht hat. Wie geht man mit sowas um?
Na, also erstmal frage ich zum Beispiel, was die Person tatsächlich auch gesagt hat, um genau die Situation nachvollziehen zu können. Manchmal ist ein Satz, was als Beleidigung aufgefasst wurde, nicht unbedingt wirklich eine Beleidigung. Also in dem Falle versuche ich das auszuklamüsern, damit ich es selber irgendwie einsortieren kann. Ich arbeite zum Beispiel ganz viel mit Ich-Sätzen und ich lasse die Kinder immer zuerst eine Beobachtung aufsagen. Also zum Beispiel, ich habe beobachtet das. Dann gibt es ein Gefühl, ich fühle oder ich spüre und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen Wunsch, ich wünsche mir. Und das machen dann beide Parteien, um klar irgendwie zu signalisieren, wo die Bedürfnisse von Einzelnen irgendwie sind, damit irgendwie nicht nochmal etwas passiert. Bei den Großen werden auch irgendwie Sachen verschriftlich. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dann, wenn so etwas öfters mal passiert, kann man irgendwie Verträge abschließen. Man kann viele, viele Möglichkeiten irgendwie, gibt es Sachen, Konflikte zu lösen. Wichtig ist aber, dass die Kinder ihre Bedürfnisse irgendwie klar äußern, dass sie irgendwie Wünsche klar äußern und dass sie ja thematisiert werden, ohne dass geschimpft wird, sondern ich als dritte Partie quasi dabei, als dritte Partei, bin einfach neutral und ich gehe und jeder kann irgendwie erstmal erläutern, was passiert ist, wie es beobachtet wurde, wie es empfunden wurde und was man sich für die Zukunft irgendwie wünscht, dass einem klar ist. Und dann,
also du bist nicht Richter, sondern eher Mediator dann.
Ich bin eher der Mediator von Konflikten. Also ich ergreife keine Partei und dann frage ich, ich habe noch Rückfragen, irgendwie kannst du verstehen, dass dieser Wunsch irgendwie ja nicht beleidigt zu werden bei dem Kind irgendwie so entsteht. Und natürlich verstehen es die Kinder. So, kannst du dir vorstellen, wie kann ich dir helfen, dass es in Zukunft besser funktioniert? So, welche Wege gäbe es, irgendwie so eine Situation aus dem Weg zu gehen in der Zukunft? So funktioniert es, aber es funktioniert nicht einfach irgendwie, ja, wir sollen nicht beleidigen, hör auf zu beleidigen, es wird auch nicht geschubst. Nein, funktioniert nicht, nicht auf Dauer, das ist nicht nachhaltig.
Okay, dann würde ich gerne mit dir das nächste Thema aufmachen. Und zwar eine Sache, die, glaube ich, viele, die so an Lehrerberuf denken, selten auf dem Zettel haben. Und das ist die Dokumentation. Denn relativ oder ein großer Teil deiner Arbeit besteht auch darin, Dinge zu dokumentieren und festzuhalten.
Genau. Das klingt ziemlich langweilig für viele und viele verbinden das wirklich mit Aufwand. Das ist richtig mühsam, sich nochmal hinzusetzen und das irgendwie zu machen. Tatsächlich ist es aber Gold wert, weil dann ersparen wir uns viel Arbeit im Vorfeld von Elterngesprächen zum Beispiel. Dann muss ich nicht meine Gedanken nochmal irgendwie zusammenkratzen, um irgendwie ein paar nennenswerte Informationen rausgeben zu können, sondern ich habe die alle schon vorgefertigt, ich kann die Sachen kopieren und dann sind sie fertig. Es gibt mehrere Wege, Sachen zu machen und zu dokumentieren. Zum Beispiel im Unterricht selbst mache ich das so, dass ich einen Beobachtungsbogen habe pro Kind. Das ist so ein kleines Heft von einem Verlag. Da sind wirklich Sachen zum Ankreuzen, aber auch Zeilen zum Freischreiben. Und wenn mir im Unterricht etwas auffällt, schreibe ich es in ein paar Worten. Also ich schreibe irgendwie ganz kurze Notizen, damit sie nicht weg sind. Viele Kollegen denken immer, das schreibe ich später, ich merke es mir. Alles, was wir uns merken müssen, kostet einfach Energie. Ich schreibe es auf und dann habe ich es dokumentiert und dann ist es erstmal irgendwie für mich gesichert. Und entweder es erfordert im Nachgang nochmal irgendwie eine weitere Aktion in Form von E-Mails oder sonstiges. Aber erst einmal, wenn es nicht ganz so wichtig ist, ist es dokumentiert und ich bin fertig. Ich muss mich abends nicht nochmal hinsetzen. Das passiert schon während des Unterrichts.
Der Beobachtungsbogen, wie funktioniert das? Du hast gesagt, du hast pro Kind ein. Ist der dann, hast du dann sozusagen ein für eine Stunde oder ein für ein Fach für das ganze Jahr? Oder wie wird er eingesetzt?
Nee, ich habe es tatsächlich, es ist ein Bogen, es ist eine Seite, beziehungsweise zwei Seiten. Das habe ich von einem Verlag irgendwie genommen. Ich finde sie ziemlich gut. Da kann ich Sachen wie Motorik und Verhalten, Sozialverhalten, emotionales Verhalten, also auf zwei Seiten alles ankreuzen, was so wichtig ist, wenn es relevant ist. Oder ich schreibe einfach kurze Notizen. Und es ist ein Heft, irgendwie ein dünnes Heft, was ich irgendwie tagtäglich einfach mitschleppe.
Also ein gebundenes Heft sozusagen. Genau. Und das nutzt du dann...
Und jedes Kind hat seine Seite sozusagen und ich nutze es über das ganze Jahr. Ich schreibe das Datum auf, dann bin ich immer im Bilde irgendwie, was ist wann vorgefallen. Also recht einfach, ohne Schnickschnack irgendwie. Dasselbe könnte man auch online irgendwie gestalten. Wer am iPad arbeitet zum Beispiel, könnte das irgendwie, es gibt mittlerweile ganz viele Lehrerkalender, da könnte man das um die Seiten irgendwie ergänzen zum Beispiel und dann hätte man das in digitaler Version irgendwie am Tablet. Das besteht auch dann die Möglichkeit. Also es gibt viele Wege, die vermeiden quasi, dass man sich abends nochmal in Erinnerung rufen muss, alles, was am Tag passiert ist. Das kostet Zeit, das kostet Kraft und das kann man sich sparen. Genau.
Was sind sonst noch Sachen, die du dokumentierst?
Ja, Telefonate. Telefonate, viele Kollegen denken immer, Telefonate sind schnell irgendwie, schnell in der Kommunikation, aber tatsächlich wollen Telefonate auch dokumentiert werden. Das heißt, man muss sich im Nachgang nochmal hinsetzen und das Ganze aufschreiben, was man mit den Eltern entweder besprochen oder vereinbart hat. Mein Weg dazu ist immer, da nutze ich tatsächlich auch die KI, um ein Protokoll zu fertigen. Ich sage der KI, formuliere in Stichpunkten irgendwie ein Protokoll zu diesem Elterntelefonat, was ich am Tag X irgendwie geführt haben. Ich schreibe keinen Namen rein. Es ging um folgende Themen, bla bla bla, Liste auf. Die KI spuckt irgendwie ein Protokoll daraus. Ich schicke den Eltern unser Protokoll per E-Mail zu. Ich kopiere mir für meine Akte irgendwie dieses Protokoll und dann bin ich fertig. Zum Beispiel. Also
im Endeffekt bei Dokumentation dein Feedback. Und wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht nur für die erste Klasse, sondern für andere Klassen auch, möglichst zeitnah dokumentieren, Da geht es gar nicht darum, irgendwie alles ausführlich zu machen, sondern ja, Stichpunkte oder kurze Notizen reichen. Da kann man wahrscheinlich auch sein eigenes System entwickeln, weil Dinge sich ja auch immer wiederholen, dass man für sich selber keine Romane aufschreibt, sondern, weiß nicht, mit Kürzeln oder kurzen Sätzen arbeiten kann und dann genau weiß, was gemeint ist. Aber da ist es wahrscheinlich die Möglichkeiten, wie man es dokumentiert, sehr mannigfaltig. Du hast ja, wenn es um Noten und sowas auch nochmal geht und Verhalten, hast du ja auch deinen Jahresplaner. Da sollten wir auch auf die Folge nochmal verweisen, die wir dazu aufgenommen haben, dass wir das hier an dieser Stelle nicht nochmal ganz ausführlich besprechen sollten.
Also wichtig ist, dass die Auffälligkeiten irgendwie dokumentiert werden, dass Beobachtungen dokumentiert werden. Und viele Kollegen denken immer, ja, das merke ich mir. Und ich kann sagen, nee, das werdet ihr nicht. Denn am Ende des Tages ist so viel passiert und dann hat man nicht mehr die Kraft, irgendwie sich nochmal hinzusetzen. Oder man setzt sich wieder hin und dann kostet es nochmal Kraft. Und das muss nicht sein. Also kurze Beobachtungen schriftlich festlegen, zügig, zeitnah, irgendwie, wenn es passiert, sachlich irgendwie, damit man es abhaken kann.
Mhm. Gut, ich denke, die Dokumentation haben wir jetzt auch besprochen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf das Netzwerk. Welches Netzwerk habe ich als Lehrer in der Schule? Und wer kann bei was helfen?
Na, also unser Netzwerk ist eigentlich echt weit gefächert, würde ich sagen. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die uns helfen können. Wir haben Sonderpädagogen, wir haben die Schulsozialarbeit. Kollegen aus dem Hort können unterstützen. Da ist es auch, in Brandenburg sind es immer zwei Einheiten sozusagen. Das finde ich ganz schade. In Berlin arbeiten irgendwie Erzieher mit in den Unterricht. Das finde ich irgendwie super. So sollte es auch tatsächlich sein, ist aber in Brandenburg noch nicht der Fall. Aber trotzdem lohnt es sich irgendwie auch, sich auch mit denen kurz zu schließen, natürlich unter Einhaltung der Schweigepflicht. Aber man kann trotzdem irgendwie Grundsätze im Verhalten zum Beispiel besprechen, Regeln, wie die Kinder miteinander irgendwie auch im Hort irgendwie agieren können, dass die Kinder merken, okay, sie sind nicht so ganz getrennt, sondern die Lehrkraft ist irgendwie überall.
Mhm.
Das war bei mir dieses Jahr ganz relevant. Dann gibt es noch irgendwie die Fachkollegen, die auch irgendwie eine Relevanz haben, die Schulleitung natürlich irgendwie. Also es gibt viel Personal in der Schule, man ist nicht alleine und es lohnt sich, sich da umzugucken und um Unterstützung zu bitten. Man muss nicht alles alleine bewältigen.
Mit dazu kommen, würde ich sagen, sind auch die Hausmeister. Da hast du ja auch durch diese eine Änderung im, was war das, Ermahnungskatalog oder so?
In der EOMV. Tatsächlich. Unsere Hausmeister an meiner jetzigen Schule sind, also wir haben zwei davon und die sind so toll. An der Stelle, schöne Grüße. Die machen immer, also die sind immer freundlich. Sobald man sie irgendwo trifft, sind sie immer für ein kurzes Gespräch irgendwie zu haben. Die lächeln immer, sind mit Freude echt dabei. Finde ich irgendwie ganz toll und die sind auch für alles zu haben, also auch für Erziehungsmaßnahmen, wenn es darum geht, irgendwie, dass ein Kind Blödsinn gemacht hat im Schulgebäude und Sachen reparieren muss oder sonstiges irgendwie, machen sie alles mit. Also letztens hat mir ein Hausmeister irgendwie angeboten, eine Wasserschlacht für die Kinder vorzubereiten. Er würde mir auf dem Sportplatz irgendwie Wasserbehälter irgendwie auffüllen und so könnte ich für 2 Stunden mit den Kindern irgendwie spielen. Also fand ich toll. Und das heißt, diese Person fühlt sich nicht nur als Mitarbeiter der Stadt irgendwie für diese Schule, sondern es fühlt sich als volles Mitglied irgendwie des Kollegiums und das finde ich toll. Also wenn es merkt, okay, ich habe auch einen Auftrag mit den Kindern und ich bin nicht nur mit dem Gebäude irgendwie beschäftigt. Also auch die sind Ansprechpartner irgendwie für die Lehrkräfte, wenn es darum geht, Sachen mit den Kindern zu reparieren, zu putzen oder zu organisieren und.
Du hattest auch in deiner alten Schule, wo du ja im Container warst, hattest du ja auch öfter mit den Putzleuten gesprochen. Also da ist auch nochmal irgendwie ganz gut, wenn man da einen Kontakt hat. Wenn Schulessen ausgeschenkt wird, haltet Kontakt zu den Leuten, die da arbeiten. Also eigentlich jede Person, die in diesem ganzen Schulkosmos ist, ist Teil des Netzwerkes.
Ja, und ist auch ein wichtiger Bestandteil irgendwie vom ganzen System Schule und vom Lernen. Also wenn keiner im Speiseraum auf die Manieren achten, wann sollen es die Eltern, also wann sollen es die Kinder tatsächlich auch lernen? Zu Hause wird es mittlerweile kaum gemacht und trotzdem ist es irgendwie relevant. So wie man sich in einem Schulgebäude irgendwie verhält oder wie Müll entsorgt wird, wie dass man nicht durch Beete irgendwie latschen soll und so weiter und so fort. Auch das ist relevant. Und da hat die Person, die entweder im Speiseraum arbeitet oder der Hausmeister, haben genauso das Recht, irgendwie mit den Kindern darüber zu reden. Und das ist eine pädagogische Maßnahme dann. Und ab dann sind sie systemrelevant für das System Schule. Und ich finde es schön, wenn alle, die beteiligt sind, wirklich sich auch als solches irgendwie dann wahrnehmen und agieren. Nicht nur, ich bin nur Hausmeister, ich bin nur irgendwie dafür da zu reparieren. Nein. Und auch die sollen als Vorbild irgendwie fungieren, mit einem respektvollen Umgang irgendwie, weil die können viel davon gewinnen, wenn sie die Kinder auf ihrer Seite haben.
Jetzt würde ich gerne mit dir eine kleine Einkaufsliste schreiben. Also wir hatten ja jetzt nochmal das Netzwerk, wir hatten über die Eltern gesprochen und ich würde gerne mit dir zurückkehren in den Klassenraum. Du hast ja schon öfter gesagt, du kaufst einiges deines Materials selber oder machst es auch selber. Und ich würde von dir jetzt gerne mal wissen, angenommen, du hast jetzt deinen neuen Klassenraum, drin sind Tafel, Tische, Stühle, ansonsten ist der Raum leer. Was wären die ersten Dinge, die du kaufen würdest, um deinen Klassenraum einzurichten? So, weiß nicht, lass uns vielleicht eine kleine Top 10 machen.
Also was ich zuerst nicht kaufen, ist erstmal Deko. Die Deko ist, wie ich schon mehrfach gesagt habe, irgendwie zweitrangig. Es geht nicht darum, dass der Raum schön ist, es geht darum, dass der Raum funktioniert. Und deswegen, das Erste, was ich nehmen würde, wäre vielleicht ein Timer. Wenn die Tafel, also mittlerweile gibt es viele Smartboards, viele haben dann den Timer quasi drin. Wenn nicht, dann wäre ein Timer in ein größeres Format irgendwie relevant. Also schon so 20x20 wäre schon ziemlich gut und es geht auch größer. Dann habe ich noch ganz viel von diesen IKEA-Kisten, diese durchsichtigen mit Deckeln.
Geht natürlich auch andere Marken.
Genau, also mittlerweile gibt es viele sonstige Marken. Ich nutze meistens ein System, weil sie untereinander stapelbar sind und so weiter und so fort. Aber wenn man sich für ein anderes System entscheidet, ist natürlich auch okay. Vorteil von den Kisten, die sind durchsichtig. Das heißt, ich weiß immer, was drin ist. Ich muss nicht erstmal reingucken und suchen, sondern die sind schon, es ist übersichtlich irgendwie, ist auch ziemlich neutral von der Farbgebung sozusagen, sodass es irgendwie sich in den Klassenraum so einfügt, ohne irgendwie zu viel Stress zu verursachen. Was habe ich noch? Magnetklebis sozusagen, um alles anpinnen zu können, was so wichtig ist.
Was heißt man?
So wie Klebeband, nur dass die eine Seite quasi magnetisch ist.
Und was machst du dann dran?
Material zum Beispiel für die Tafel.
Okay.
Also angenommen für Kollegen, die kein Smartboard haben und nur noch entweder Whiteboards oder Kreidetafel, dann kann man sich mit den Piktogrammen irgendwie so helfen, dass man die magnetisch quasi macht.
Also das wäre dann für die Visualisierung an der Tafel? Genau,
also die sind also das kaufe ich tatsächlich en masse, also am Anfang des Schuljahres und dann habe ich die einfach vorrätig. Dasselbe ist es mit Klettpunkten. Um Material zu gestalten. Das ist am Anfang des Schuljahres immer auf meiner Einkaufsliste, um einfach damit Material gestalten zu können.
Das sind dann diese Dinger, die ich dann immer laminieren darf. Und danach kleben werden die Klebepunkte. Genau. Und dann hast du wie so Puzzleteile, würde ich mal sagen. Und dann müssen die Kinder die Sachen entsprechend puzzeln und damit das dann da haften bleibt, hast du diese Klettpunkte.
Genau, also zuletzt hast du die zum Beispiel für Kombinatorik gebastelt. Ja. Da ging es um ein Baumdiagramm und ich wollte nicht, dass die Sachen rumfliegen. Also war alles mit Klettpunkten versehen. Und das war eine ziemlich, ja,
herausfordernde Arbeit.
Aber es war toll, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bei den Kleinen letztens fürs nächste Schuljahr habe ich angefangen, Material wieder auszukramen. Da habe ich irgendwie ganz viele kleine Mappen, zum Beispiel zu den verliebten Zahlen, gefunden. Das auch alles mit Klett irgendwie. Das ist echt praktisch einfach. Die Kinder kennen auch das System. Es ist unverwüstlich, es geht nicht kaputt. Das klebt auch ganz gut. Also ich kann Klettpunkte auf jeden Fall empfehlen.
Mhm. Wären wir jetzt bei 5, wenn ich richtig mitgerechnet habe.
Als nächstes wäre vielleicht das Thema Dokumentenkamera. Also wer kein Smartboard hat zum Beispiel und vielleicht nur einen Beamer, wäre zu überlegen irgendwie, ob man bei der Schulleitung, bei der Gemeinde eine Dokumentenkamera beantragen könnte. Wenn das nicht geht, kann man sich trotzdem selbst helfen, nämlich das habe ich in der Corona-Zeit so gemacht. Ich hatte eine durchsichtige Kiste zurechtgeschnitten und mein Telefon oder mein iPad quasi draufgelegt. Und darunter war Platz quasi für Hefte, meine Hände und so weiter und so fort. Und das konnte ich dann mit Beamer projizieren, sodass es ähnlich war wie eine Dokumentenkamera. Also wer keine Dokumentenkamera hat, dafür aber einen Beamer hat, dann kann man sich da auch selbst helfen. Es ist nicht so praktisch wie eine Dokumentenkamera, aber das hilft irgendwie. Das war so meine Alternative damals. Was wäre noch?
Die Dokumentenkamera nutzt du dann, um zum Beispiel Arbeitsblätter, wo ein Kind einen Fehler gemacht hat oder irgendwas besonders gut gemacht hat, dass du, oder sagen wir mal, den Korrekturbogen, da kannst du also ein Papier runterlegen und dann wird es projiziert.
Genau, also bei uns an der Schule hat jeder Klassenraum so eine Kamera. Das ist mittlerweile also weit verbreitet, würde ich behaupten. Wer das nicht hat, wer nur ein Smartboard hat zum Beispiel, der kann sich dann mit iPad oder Telefon, wie gesagt, mit der besagten Kiste da helfen. Es geht ja auch, mittlerweile gibt es ein paar Dokumentenkamera, die auch irgendwie recht günstig sind. Wer da irgendwie so viel Geld investieren möchte, der kann das auch machen. Ist natürlich irgendwie immer schade, wenn die Schulträger das nicht irgendwie selbst dafür aufkommen. So sollte das nicht sein, aber wichtig ist, wir können uns selbst helfen und dann geht es von pragmatisch bis einfach, wenn ich selber kaufe sozusagen.
In meiner Schulzeit waren es noch Riesenkisten, die hießen damals, glaube ich, Overhead-Projektoren.
In meiner Schulzeit auch, die haben so komisch gerochen.
Ja, aber die waren ziemlich beliebt und ein Lehrer hatte dann immer eine durchsichtige Folie, die er so durchgedreht hat und dann mit so einem Spiritus irgendwie die Sachen vorher entfernt. Und
an manchen Schulen gibt es die immer noch teilweise.
Okay. Also vielleicht Dokumentenkamera oder man kann im Keller nach Overhead-Projektor kaufen.
Ja, ist ja verrückt. Was würde ich noch kaufen? Visualisierungsmaterial, das kaufe ich tatsächlich nicht, sondern ich produziere selber meistens, um genau das zu haben, wie ich es haben möchte. Aber auch das kann man kaufen, also entweder online und dann laminiert man selbst sozusagen oder man bestellt bei den Verlagen. Die haben mittlerweile auch Visualisierungsmaterial, was man sich kaufen kann. Das heißt, auch da muss man nicht alles selber irgendwie gestalten, sondern vielleicht und dann hat man das auch. Also wenn man dieses Material einmal gekauft hat, muss man das nie wieder normal. Wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Ansonsten würde ich, also was ich auf jeden Fall noch brauche, ist oder sind Ablagefächer. Davon ganz viel. Also die brauche ich einfach, um das Material sortieren zu können ordentlich, sodass es irgendwie für alle sichtbar ist. Dann,
was meinst du genau mit Ablagefächern?
Na, diese Fächer um Materialien.
Die man so stapeln kann, genau. Diese Dokumente. Also wenn du jetzt Material sagst, meinst du nicht Lineal und sondern...
Nee, genau, es geht um Blätter, die da irgendwie, oder um den Wochenplan zu platzieren, die TÜ und so weiter.
Also diese klassischen Schreibtischablagen, wo man Blätter sortieren kann, die man übereinander stapeln kann.
Genau. Okay. Die werden dann beschriftet, dass ich immer wissen, welche Ablage ist wofür denn bestimmt. Dann, was ich irgendwie auch gerne nutze, sind diese Akkordeon-Dokumentenmappen irgendwie, die lassen sich erweitern. Da verfrachte ich immer die Reste quasi, die nicht benutzt wurden von den Blättern, die ich kopiert hatte. Wenn ich weiß, ich werde es nicht mehr verwenden, dann ist es meistens Schmierpapier, das schneide ich klein und dann steht es zur Verfügung für kleine Notizen sozusagen. Aber wenn ich weiß, das wird nochmal thematisiert oder wir werden es vielleicht nochmal brauchen, dann habe ich diese Akkordeon-Dokumentenmappen. Und das ist super praktisch, weil da sind so alles, was wir schon mal hatten. Und wenn ein Kind zum Beispiel im Laufe des Jahres noch Zeit hat, los ein Thema hat, was es nochmal irgendwie thematisieren möchte, nochmal üben möchte, dann können wir immer auf diese Mappen irgendwie zurückgreifen und die Kinder können sich da selbstständig nochmal irgendwie Sachen rausholen, die sie nochmal irgendwie durchkauen wollen zum Beispiel. Das finde ich echt praktisch. Ansonsten auf meiner Einkaufsliste steht immer am Anfang des Jahres ja Ersatzmaterial. Das spart im Unterricht einfach ganz viel Diskussion. Also ich habe immer Scheren dabei, ich habe Kleber, ich habe Anspitzer, ich habe Bleistifte. Ja, das sind so Unbuntstifte. Das ist so das Material, was ich zu Beginn des Jahres irgendwie kaufe, beschrifte, damit es nicht sofort verschwindet. Und dann habe ich im Klassenraum eine Ausleihstation, was ich regelmäßig irgendwie bestücke, um sicher zu sein, dass unsere Abläufe nicht gestört werden von ich habe keinen Stift oder ich habe keine Schere, sondern im Notfall wissen die Kinder, okay, da ist es, da kann ich es mir holen und zurückbringen. Die Sachen heißen auch irgendwie zurück mit Vornamen und Nachnamen. Um sicher zu sein, dass es nicht verschwindet. Aber tatsächlich, also viele Kollegen sagen, ja, ich möchte ja nichts kaufen, irgendwie von meinem privaten Geld. Für mich sage ich immer, es kostet echt Nerven, ansonsten nach einer Schere zu rennen oder 10 Fragen zu haben, kann ich bitte eine Schere haben? Und meistens ist der Satz auch nicht so formuliert, sondern meistens kommen die Kinder und sagen, kann ich Schere? Und dann fühle ich mich gezwungen, nochmal kurz über den Satzbau zu reden. Also das kostet so viel Zeit. Und dementsprechend ist eine Ausleihstation auf jeden Fall eine gute Idee.
Was ich noch gerne ergänzen würde, was du jetzt nicht auf der Liste hattest, was ich aber auch schon mal basteln durfte, sind Magneten, in die man Bilder stecken kann.
Das stimmt, das gibt irgendwie bei einem Versender irgendwie für Schulmaterial. Mittlerweile auch beim großen A gibt es die auch irgendwie. Tatsächlich sind die durchsichtig, also ist ja Plastik. Man kann den inneren Teil kann man abmachen und dann kann man Bilder rein und dann wieder zumachen und dann sind die Sachen magnetisch. Ich nutze sie irgendwie vor allem auch im Anfangsunterricht. Man kann aber auch irgendwie Klassenbucheinträge, man kann sonstige Tiere, man kann auch die Kinder sich selbst ein Bild aussuchen lassen.
Also so ein Avatar
dann. Ein Avatar für sich selbst. Also da sind die Möglichkeiten echt offen. Ich nutze immer erstmal im Anfangsunterricht irgendwie Bilder von den Kindern selbst. Es hilft mir vor allem an der Tafel, wenn sie das an der Kreidetafel zum Beispiel hin und her schieben, wenn wir den Lernweg haben und wir keine Lernstraße haben, sondern die können sich irgendwie die Station gerade irgendwie aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Dann weiß ich immer, wo welches Kind zum Beispiel ist. Die Kinder schieben sich da hin und her und dann weiß ich, oder wenn es wirklich um die Lernstraße geht, irgendwie, dass ich irgendwie den Fortschritt der Kinder auch sehe und immer dahin gehen kann, wo ich merke, wie der Fortschritt ist noch nicht so, wie es sollte vielleicht oder es hakt oder war es nur ein Versehen, dass dieses Kind noch da steckt. Also ja, diese Plastikteile sind echt praktisch, aber sich 10 Sachen auszusuchen ist schwierig, denn tatsächlich meine Einkaufsliste zu Jahresbeginn ist schon ganz schön lang und es endet nicht es endet leider nicht mit der Einschulung, sondern ich bin regelmäßig irgendwie so, dass ein paar Pakete nach Hause geliefert
werden. Es gibt immer wieder neue Ideen. Einer meiner größten Fehler war, das Ganze so zuzulassen. Und du hattest aber angeteasert, dass wir auch über deine Anfängerfehler sprechen wollen, weil du sagst, dass andere Lehrkräfte davon lernen können und diese dich selber machen müssen.
Ja, was heißt denn davon lernen sollen können? Ich finde so, ich möchte mein Ziel eigentlich mit dem Podcast, und ich glaube, das ist auch deins, wir wollen eigentlich Impulse irgendwie setzen. Ich will weder belehren noch irgendwie mich als super schlau irgendwie darstellen, sondern es geht darum, dass wir Impulse setzen und die Kollegen können hören und entscheiden, okay, ist das relevant, ist das nicht relevant, kann ich es umsetzen, kann ich es ändern? Die Kollegen denken drüber nach und entscheiden für sich selbst, ist es für sie irgendwie relevant, ja oder nein, und dann geht's weiter. Dementsprechend, ja, meine Fehler, der am Anfang zum Beispiel, ich glaube, am Anfang meiner Karriere war ich sehr ehrgeizig, was die Lernkurve der Kinder irgendwie betrifft. Ich glaube, ich bin grundsätzlich sehr ehrgeizig, aber ich glaube, ich bin da an der Stelle, habe ich das Ganze ein bisschen relativiert. Ja, wenn man einfach zu hohe Erwartungen hat, irgendwie bei den Kindern, vorher am Anfang, wenn man zu früh mit Fachunterricht irgendwie startet und dann enttäuscht ist irgendwie, dass es nicht so läuft oder dass der Unterricht wiederum nicht so gut läuft, irgendwie, dass nicht alles so routiniert ist, wie man sich das wünschen würde. Ja, das ist ein beliebter Fehler. Wie gesagt, im ersten oder im zweiten Teil haben wir ziemlich ja, fein definieren, wie der Anfang sein sollte, damit die Routinen irgendwie sitzen. Und dann ist der Fachunterricht erst einmal in den ersten Schulwochen zweitrangig. Das sollte man im Kopf haben, damit man nicht in Stress irgendwie ausartet.
Ich glaube, durchaus auch schwierig für, sagen wir mal, Lehrer, die gerade eine dritte Klasse abgegeben haben und wieder eine erste Klasse übernehmen. Und eigentlich gewohnt sind, dass Dinge von alleine laufen, dass die Kinder schon selbstständig sind. Und dann wieder, ja, ich sag mal, bei Null zu starten. Und ja, ist ja schon natürlich Luxus und komfortabel, wenn die Kinder vieles alleine machen können und man dann nur der Lernbegleiter ist. Sozusagen dieses System wieder anzuschieben, kann vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch frustrierend sein, dann, ne?
Genau, also wichtig ist irgendwie, dass man sich dessen bewusst sein muss irgendwie, dass es auch nicht an einem liegt, sondern es liegt an der Natur der Sache irgendwie. Man muss es aber wissen, um darauf reagieren zu können, beziehungsweise sogar überhaupt, ehe man reagieren muss, dass man agieren kann. Also wenn ich das so plane, dass es so sein wird, dann entsteht bei mir schon mal kein Stress, und das finde ich echt, ja, hilfreich eigentlich. Also das war auch so beim Kennenlernen-Tag beziehungsweise bei der Kennenlernen-Stunde. Also ich schule jetzt das erste Mal seit 4 Jahren sozusagen. Und auch für mich war es wieder irgendwie diese Kennenlernen. Ich hatte die wirklich geplant und ich hatte eine wirklich gute Planung mit Präsentationen und sonstiges irgendwie. Und trotzdem, das war alles ein bisschen langsamer, als ich es momentan gewohnt bin, und ich musste an vielen Ecken noch irgendwie, also da habe ich auch für mich nochmal Rückschlüsse irgendwie gezogen, wie ich das irgendwie für den Anfang quasi machen muss. Das war für mich eine wichtige Zeit, diese eine Stunde, um zu gucken, okay, es läuft alles wieder ein bisschen langsamer, ein bisschen kleinschrittiger noch und so weiter und so fort. Also wichtig ist, dass man es weiß, und dann kann man sich darauf vorbereiten. Genau, Fehler Nummer 2 wäre zu wenig Visualisierung. Das passiert irgendwie ganz oft in vielen Klassen, auch nicht nur bei den Kleinen, sondern grundsätzlich. Die Kinder können ja noch nicht lesen. Das ist oft eine Frage, die auch irgendwie im Seminar aufploppt. Die Kinder können ja nicht lesen. Wie kann ich das machen? Ja, mit Piktogramm. Suchen Sie sich Bilder irgendwie, besprechen Sie diese Bilder mit den Kindern, dass jeder weiß irgendwie, was dieses Bild tatsächlich auch bedeutet. Und dann kann man mit den Kindern irgendwie besprechen, was zu tun ist.
Und da hatten wir ja auch die, ich glaube, das war mal eine Frage von einem Fachlehrer. Da hattest du ja auch gesagt, notfalls pro Klasse, in der man unterrichtet, ein Piktogrammsatz, dass man die nicht mit rumschleppen muss, und die Arbeit lohnt sich. Also auch wenn man das einmal macht und dann die Sachen vielleicht 3-4 Mal ausdrucken muss, aber wenn man die in jedem Klassenraum stets verfügbar hat, ist es im Unterricht einfach.
Stress, ja. Ja. Also man hat einfach weniger Stress, die sind immer da, die hat man nicht woanders vergessen oder. Also da kann es am Ende jeder machen, wie er möchte. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Für mich ist es günstig, dass ich meinen ganzen Kram nicht hin und her schleppen muss, und deswegen habe ich dieses Material meistens dann doppelt. Ein weiterer Fehler ist zu viel mündlich erklären und auch selbst erklären. Also der Redeanteil der Lehrkraft ist meistens zu lang. Wichtig ist, kurze Anweisungen, kurze Aufträge, diese Aufträge bestmöglich irgendwie wiederholen zu lassen von Kindern. Ein- oder zweimal sogar. Am besten ist es nur, wenn die Abläufe so routiniert sind, dass wir ein Tafelbild haben und die Kinder selbst irgendwie diesen Auftrag erläutern können. Also, dass mein Redeanteil als Lehrkraft irgendwie so gering ist wie nur möglich und der Anteil der Kinder dann dementsprechend so hoch wie möglich. Denn wir wollen irgendwie die Sprache irgendwie fördern und das geht nur, wenn die Kinder selbst reden. Ferner noch irgendwie geht es darum, dass ja, die Kinder können sich nicht so lange konzentrieren. Das heißt, wenn ich einen Monolog irgendwie von 20 Minuten halte, dann habe ich irgendwie nach, es gibt sogar Studien, glaube ich, die wirklich sagen, nach ein paar Minuten haben die ersten abgeschaltet. Also und dann hat man die Kinder verloren und dann nach ein paar weiteren Minuten die nächsten und so weiter und so fort. Also welche Kinder hören noch wirklich aktiv noch zu nach 20 Minuten? Da würde ich behaupten, der Prozentsatz in der Klasse ist ganz, ganz gering. Und deswegen, es lohnt sich nicht. Kurze Impulse setzen, wiederholen lassen, weitermachen und so weiter und so fort. Und das in einem Rhythmus, was immer wiederkehrend ist irgendwie. Also Redeanteil so gering wie möglich. Was könnte noch irgendwie, ja, zu schnell helfen wollen? Also dazu hatten wir auch mehrere Folgen zum Thema angelernte Hilflosigkeit. Die Kinder wissen ganz genau, wie wir ticken, das lernen sie ganz schnell. Ich hatte nach der Folge ein Gespräch mit einer Kollegin, die Folge gehört hatte und sie meinte, ja, sie hat sich ertappt gefühlt, weil sie meinte, sie ist genau der Typ Lehrer, der den Kindern entweder die Aufgaben selbst vorliest oder schon irgendwie Denkwege schon mitgibt oder das Ganze nochmal erklärt oder, so dass die Denkleistung der Kinder quasi am Ende dann gering ist. Also wer die Folge da noch nicht gehört hat, der sollte auf jeden Fall die Folge hören.
Mhm. Und dazu gehört ja auch, dass man nicht jede Frage beantworten muss, ne? Sondern wenn ein Kind fragt, guckt man erstmal, hat das Kind überhaupt erstmal alle Schritte, die es gibt, durchgegangen, um selber auf die Idee zu kommen.
Genau, und also genau, das muss irgendwie geklärt erstmal werden, ob dieses Kind wirklich alle Schritte gemacht, die notwendig waren. Wichtig ist auch nochmal irgendwie den Kind dazu zu bringen, irgendwie das zu verstehen. Also was musst du noch machen? Man soll wirklich die Schritte nochmal durchgehen, irgendwie. Okay, man soll die erste Aufgabe lesen. Hast du die Aufgaben gelesen? Ah, nein, okay, dann lesen und danach nochmal irgendwie melden im Notfall. Also man soll gucken, welche Hilfe ist wirklich notwendig und wo kann ich irgendwie kürzen. Ich frage immer, okay, du kommst, du brauchst Hilfe, bin ich wirklich dein erster Ansprechpartner? Und das bin ich nicht, meistens nicht. Ich sage immer, ich bin wahrscheinlich die Letzte, die du fragen sollst. Und das gilt irgendwie für alles. Also das gilt irgendwie zum Verständnis von Aufgaben, geht aber auch zum Material. Also wenn ein Kind kommt und sagt, ich habe keine Schere. Ja, erstmal verstehe ich die Frage nicht, weil da ist für mich keine Frage. Zweitens, ich bin die Letzte, die das Kind irgendwie fragen sollte. Also ich möchte, dass die Kinder wissen, wie sie sich selbst helfen sollen. Und ich bin nicht die erste Ansprechpartnerin für die Kinder. Also wichtig ist, dass man als Lehrkraft nicht dazu neigt, Hilfe zu schnell zu geben oder Fragen zu schnell zu beantworten, sondern da muss man irgendwie Strategien mitgeben, dass es anders läuft. Weiterer Fehler ist, wenn Routinen irgendwie ja nicht eingeübt werden, wechselhaft sind, wenn es nicht klar ist, irgendwie heute ist es so, morgen ist es so und übermorgen ist es wieder anders. Wenn die Kinder sich nicht orientieren können, wenn es nicht klar ist, irgendwie wann ist was und warum. Also diese Routinen müssen eingeübt werden, damit nicht jeder Tag irgendwie eine Überraschung ist. Weil das kostet auch für uns Lehrkräfte echt super viel Kraft, wenn wir jeden Tag alles neu managen müssen. Es ist total entspannt, irgendwie Routinen zu haben. Das hat mir eine andere Kollegin irgendwie erzählt. Sie meinte, sie wird nicht mehr gebraucht. Die Kinder haben letzte Woche irgendwie, sie meinte, sie hatte die Zeit, noch Bücher zu sortieren in dem Unterricht, weil die Kinder irgendwie ja, selbstständig waren.
Und auf wir Autopilot sprechen, sind.
Auf Autopilot, das habe ich dieses Jahr so vermisst. die haben auf, und wir sprechen von Klasse 1 und 2, also, und sie meinte, sie war überflüssig. Hat aber auch festgestellt, einen Tag hatte sie vergessen, irgendwie einen Auftrag, beziehungsweise ein Tafelbild hatte sie nicht und die Kinder waren wieder verloren. Sie meinte, es ist Wahnsinn, wie schnell das System tatsächlich funktioniert, aber wie anstrengend es wieder war, als sie es einmal nicht gemacht hat. Das fand ich total interessant. Ja, was ist noch wichtig? Ein wichtiger Fehler, ja, Perfektionismus. Ich glaube, da stehe ich mir oft im Weg, wobei ich sagen würde, ich habe mich gebessert, tatsächlich.
Da zitiere ich auch gerne immer deinen ehemaligen Chef, der irgendwann mal gesagt hat, Jessica, 80% reichen auch.
Genau, das ist der erste tatsächlich, meine erste, am Ende waren wir bei 60.
Die er eingefordert hat.
Die er, genau, damit andere Kollegen sich auch nicht überfordert fühlen, was eigentlich nie meine Absicht ist. Mein letzter Schulleiter hatte gesagt, irgendwie Perfektion macht Angst. Fand ich auch nicht so schön als Satz. Tatsächlich ist aber, also das, mittlerweile bin ich so, dass ich das weniger bin, würde ich behaupten. Es kostet immer noch irgendwie Sachen rauszugeben, die nicht perfekt sind, gebe ich zu. Aber ich kann damit mittlerweile trotzdem leben, merke aber trotzdem, es wurmt mich. Früher hätte ich die Sachen, die nicht perfekt sind, einfach nicht rausgegeben oder neu gemacht oder, hätte nochmal irgendwie richtig viel Kraft irgendwie gekostet. Mittlerweile kann ich das, beschäftige mich aber trotzdem immer noch. Da würde ich den Kollegen einfach empfehlen, das besser zu machen als ich. 80% reicht, für diese 80% braucht man nicht ganz so viel Kraft, für die letzten 20% braucht man meistens richtig viel Kraft und Ausdauer.
Und Zeit vor allen Dingen.
Und Zeit, ne? Und meistens lohnt sich das ja gar nicht, sondern es ist halt nur für einen irgendwie wichtig. Also an der Stelle würde ich sagen, abkürzen, sage ich beim Seminar genauso bei den Entwürfen zum Beispiel, die geschrieben werden müssen. 80% reichen, die 100% machen wir dann bei der Prüfung. Wenn es, genau, also da soll man wirklich gucken, ist es wirklich notwendig, das normal zu machen oder kann man es nutzen und dann ist es okay. Zum Beispiel. Also ja, 80% reicht, da sollte man auf seine Gesundheit ein bisschen achten, um nicht verrückt zu werden. Das wäre, ich glaube, das ist mein größter Fehler. Tatsächlich. Also dieser Wunsch immer irgendwie alles irgendwie perfekt zu haben. Ich bin mir dessen bewusst und ich kann mittlerweile damit umgehen, mehr oder minder, wenn es nicht perfekt ist. Ich habe beim Elternabend letztens ein Handout rausgegeben, weil ich zweiseitig kopiert hatte mit mehreren Seiten und ich habe es falsch kopiert. Die Eltern sollten dann immer das... Also sollte eigentlich ein Heft werden und es war aber falsch kopiert. Und ich habe es so rausgegeben, weil die Informationen waren trotzdem richtig. Das Heft war nicht so hübsch, wie es am Ende sein sollte, aber es hatte den Zweck, die Eltern zu informieren. Und trotz falscher Druckseite sozusagen hat es die Eltern trotzdem informiert. Aber man merkt, es beschäftigt mich trotzdem, denn ansonsten würde ich nicht drüber reden. Aber ich habe es rausgegeben. Ich war stolz auf mich. Genau. Ja, und zuletzt vielleicht noch einfach, dass wir als Lehrkraft dafür da sind, die Kinder anzulernen, irgendwie zu begleiten und dass sie es nicht von allein lernen können. Die werden es auch nicht lernen, weil wir es sagen, sondern die sollen die Abläufe wirklich lernen und wir sind dafür da, zu unterstützen, dass sie es lernen.
Hm.
Genau. Also mit viel Geduld zum Ziel kommen. Das ist irgendwie mein Abschlusswort für dieses Thema.
Gut, also ich denke, wir haben jetzt drei Teile gemacht, um ja so ein bisschen deinen Weg, den du gehen wirst, mit der ersten Klasse zu begleiten. Du hast jetzt deine Gedanken mitgeteilt, wie du was machen wirst und so weiter und so fort. Ein wichtiger Teil ist aber auch immer die Reflexion. Deswegen würde ich mit dir gerne nochmal anschauen, wenn jetzt eine Lehrkraft das umsetzt aus dem, was du hier so berichtet hast, sich da die Sachen rauszieht und sagt, ja, das würde ich gerne übernehmen oder das mache ich so. Wann und wie sollte eine Reflexion dann stattfinden, um zu gucken, ob man tatsächlich auf einem guten Weg ist?
Na, ich glaube, nach den Herbstferien ist immer ein guter Zeitpunkt, um irgendwie kurz mal innezuhalten und zu reflektieren, was bisher gelaufen ist.
Nochmal, um das einzuordnen, also Reflexion ist ja eigentlich eine Sache, die ständig stattfindet, ne? Hier soll es jetzt aber erstmal darum gehen, sich das ganze System, was man so gebaut hat, anzugucken.
Genau.
Also naja, das große Ganze.
Man hat sich Sachen vorgenommen, also es gab eine grobe Planung, wir hatten ja gesagt, irgendwie bis zur Einschulung plus vielleicht 2-3 Wochen bis zum Elternabend sozusagen. Mhm. Und dann, also mein Ziel ist es dieses Jahr wirklich die Planung, die grobe Planung des Unterrichts quasi bis zu den Herbstferien fertig zu haben, in den Sommerferien. Das ist mein persönliches Ziel. Ich habe es auch noch nie geschafft. Also ich bin froh, wenn ich wirklich 3 Wochen habe. Aber dieses Jahr, dadurch, dass nächstes Jahr voll sein wird, will ich es so viel wie möglich irgendwie geplant haben. Wichtig ist, Reflexion und Selbstreflexion ist immer so ein Prozess irgendwie, was fortlaufend stattfindet. Mhm. Aber manchmal lohnt es sich auch, eine größere oder längere Zeitspanne zu nehmen, um das auch zu machen. Zum Beispiel jetzt zu den Herbstferien. Das heißt, man hat irgendwie vielleicht schon 8 Wochen Unterricht hinter sich. Man kann wirklich evaluieren als Lehrkraft, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil von einmal proben oder von einer Woche mal Routine einüben, das wird nicht funktionieren. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie reflektieren, dass es nicht klappen wird. Oder dass es klappt, ist einfach großes Glück, mehr nicht. Mhm. Heißt auch lange nicht, dass die Kinder das tatsächlich abrufen können auf Dauer. Dementsprechend sind die Herbstferien eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das zu machen. Und da geht es wirklich nicht darum, können sie die Buchstaben, können sie die Zahl, können sie schon im Heft arbeiten, sondern es geht wirklich um die Selbstständigkeit. Es geht also darum, können die Kinder alleine ankommen? Schaffen sie irgendwie dieses Einkommensritual irgendwie selber und allein zu bewältigen? Können sie Material finden? Können sie mit Arbeitsaufträgen irgendwie beginnen und die auch irgendwie verstehen, auch wiedergeben zum Beispiel? Können sie sich Hilfe organisieren? Können sie selbstständig aufräumen und ihre Arbeitssachen irgendwie wiederfinden? Können sie Arbeitsphasen selbstständig irgendwie bewältigen? Kennen sie die Regeln? Können sie die Regeln irgendwie einhalten? Haben sie ihr Ritual und Routinen so verinnerlicht, dass sie die kennen, auch wieder auch abrufen können zum Beispiel? Und wenn das gelingt, dann hat man echt eine Grundlage geschaffen, auf der der Rest des Schuljahres quasi aufbauen kann.
Hm. Finde ich spannend, weil diese Reflexion ja tatsächlich eher um die Struktur geht. Und da geht es nicht darum zu gucken, irgendwie bin ich ein guter Lehrer und können meine Kinder schon das ABC oder können die schon, weiß ich nicht, bis 10 zählen. Sondern das ist losgelöst vom Fachunterricht. Und du hast ja auch manchmal Kinder, das war an deiner vorigen Schule so, wo du parallel mit einer anderen Klasse gelaufen bist, also die war zweigleisig. Und da kam ja auch öfter von deinen Kindern, naja, die anderen hatten aber schon das und das, wo du am Anfang aber wenig Fachunterricht gemacht hast und dadurch nicht so schnell vorangekommen bist. Aber irgendwann die Zeit natürlich aufgeholt hast, weil deine Kinder dann irgendwann so routiniert waren, dass du einfach viel Zeit gespart hast.
Aber das ist oft ein Thema, das hatte ich letztens mit einer Kollegin. Oh, sie meinte irgendwie, letztes Jahr hat sie sich so geärgert über eine Kollegin, die auch eine Flexklasse hatte, weil die Kinder haben in der ersten Woche zum Beispiel oder in den ersten 2 alle Vokale gelernt. So. Und sie meinte, sie versteht den Sinn nicht. Aber für die Eltern kam das so rüber, als hätte diese Klasse schon viel mehr geschafft und Und dann ist es irgendwie schwierig und sie hat sich selber irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt. Und da sage ich an der Stelle, also das habe ich zum Beispiel gar nicht, was die anderen machen. Ich tausche mich gerne aus und zeige und nehme Sachen mit, die für mich irgendwie vielleicht interessant sein können. Aber dieses Vergleichen zwischen den Kindern, ich meine, jede Lerngruppe ist unterschiedlich. Das heißt, es ist nicht irgendwie vergleichbar. Und ich habe auch dieses Gefühl gar nicht, dass ich mich grundsätzlich mit den anderen irgendwie vergleichen muss und dass einer es besser macht als der andere. Ich denke, ich mache es nicht schlecht und ich lerne jeden Tag dazu. Und dementsprechend setzen mich die anderen oder die Arbeitsweisen von anderen gar nicht unter Druck. Also die sind für mich gar nicht so richtig relevant, weil die für meine Lerngruppe nicht wirklich relevant sind.
Mhm.
Das Einzige, was wichtig ist in Bezug auf meinen Kollegen, ist der fachliche Austausch oder Ideenaustausch. Aber es geht mir niemals um Vergleiche, irgendwie wer ist besser, wer ist schlechter. Das ist irrelevant, sollte auch gar nicht tatsächlich an Schulen stattfinden, weil man kann es nicht sagen.
Ja, ich würde sagen, in unseren drei Teilen ging es nicht darum, die perfekte Einschulung zu zeigen. Es geht nicht darum, das schönste Klassenzimmer zu haben, sondern tatsächlich ja, Grundlagen zu legen, damit die Lehrkräfte eine erfolgreiche erste Klasse haben können. Gibt es noch was, was du den Kollegen mit auf den Weg geben möchtest, die jetzt eine erste Klasse übernehmen?
Ja, also man sagt ja, Ratschläge sind auch Schläge. Aber ein paar Impulse will ich auf jeden Fall geben. Also nicht zu viel Zeit für Material investieren, sondern einfach viel Zeit in Beziehung, Struktur und Routinen investieren. Das ist wichtig. Die Kinder lernen auch nicht Selbstständigkeit, weil wir es ihnen sagen, sondern weil wir es täglich ermöglichen. Und das muss einem bewusst sein. Das ist nochmal in einer Hospitation diese Woche zum Beispiel aufgefallen. Die Kinder hatten eine Lernstraße und wirklich die Übergänge von Einstieg zur Erarbeitungsphase waren wirklich gleitend. Das hat richtig super funktioniert. Die Kinder konnten wirklich strukturiert rangehen. Das war ruhig, geordnet, wirklich toll gelaufen. Und bei dem Gespräch im Nachgang habe ich dann irgendwie einen Impuls gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie der Wortlaut irgendwie sagt. Und dann meinte die Lehrkraft, ja, die Kinder haben ruhig, also der Übergang, die Kinder konnten irgendwie ja ruhig die Arbeitsblätter holen und haben es auch geschafft, irgendwie in Ruhe zu arbeiten, haben die Aufträge irgendwie verstanden und so. Und da habe ich gesagt, okay, aber das ist der falsche Weg. Also das ist falsch formuliert, in dem Sinne habe ich gesagt, die richtige Antwort wäre gewesen, okay, ich als Lehrkraft habe die Sachen so organisiert, dass die Kinder in der Lage waren, das zu bewältigen und nicht anders. Es war kein Zufall, dass die Kinder das konnten. Und das muss den Kollegen bewusst sein, wenn ich das als Lehrkraft so trainiere und organisiere und tagtäglich mit den Kindern üben, dann irgendwann können es die Kinder. Und nicht, die können es nicht auf Anhieb, die können es nicht, die können es nur, weil wir Lehrkräfte darauf gepocht haben, dass wir es trainieren. Nicht umgekehrt. Also versucht als Lehrkraft euch das bewusst zu machen, dass die Kinder das wirklich nur können, weil wir es so gegeben haben und nicht umgekehrt. Und das ist irgendwie wichtig. Genau. Wenn du noch eine erste Klasse jetzt übernimmst, dann wünsche ich dir vor allem ja viel Geduld irgendwie mit den Kindern, mit den Eltern, mit Kollegen und Schulleitung, aber auch und vor allem mit dir selbst tatsächlich. Ungeduld ist kein guter Begleiter. Eine erste Klasse entsteht wirklich nicht am ersten Schultag, auch nicht in den ersten Schulwochen. Sie entsteht wirklich einfach jeden Tag Stück für Stück. Und auch nur das, was heute ist irgendwie. Und nicht mehr, nicht weniger. Es passiert nicht spontan, es braucht Zeit. Also habt Geduld.
Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche.
Genau. Bis zum nächsten Mal bei Elementarwissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.